Eine Astrologin soll die mutmaßliche rechtsextreme Terrorgruppe um Prinz Royce beraten haben. Auf Instagram feiern ESO-Influencerin Trump als eine Art neuen Messias. Und eine Heilpraktikerin aus der Eifel rief 2020 bei einer verschwörungsideologischen Demo in Berlin die Teilnehmenden dazu auf, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Die letzten Jahre haben vielen Menschen drastisch vor Augen geführt, dass in Teilen der Esoterik-Szene eine gefährliche Radikalisierung stattfindet. In unserem Buch »Gefährlicher Glaube – Die radikale Gedankenwelt der Esoterik« beschreibe ich gemeinsam mit meiner Co-Autorin Pia Lamberti die unschönen Seiten dieser Szene. Als Special anlässlich des Verkaufsstarts der Taschenbuchausgabe gibt es heute für euch einen Auszug aus dem Buch auf die Ohren. Der Titel des Kapitels lautet »Zwischen Klangschalen und Reichskriegsflagge – Esoterik als Einstieg in rechtsextreme Gruppierungen«. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Braune Esoterik.
Wir befinden uns in Berlin. Es ist Samstag, der 29. August 2020. Und die Corona-Pandemie hat Deutschland noch fest im Griff. Auf den Straßen Deutschlands wird zu diesem Zeitpunkt bereits seit Monaten, zumindest vorgeblich, gegen die staatlichen Schutzmaßnahmen protestiert. An diesem Tag demonstrierten rund 30.000 Menschen in Berlin, darunter bekannte Rechtsextreme, Reichsbürger und Verschwörungsideologen. Unter ihnen war auch die Heilpraktikerin Tamara K. aus Röttgen in Nordrhein-Westfalen. Ich setze andere Prioritäten in meinen Behandlungen als herkömmliche Schulmediziner, schrieb die Eiflerin 2019 auf ihrer inzwischen nicht mehr erreichbaren Homepage. Für mich ist es wichtig, nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen zu behandeln. Ich möchte der Krankheit auf den Grund gehen. Nur so kann auch eine wirkliche Heilung stattfinden. Darüber prangte ein Zitat des Esoterikers Rudolf Steiner. Die Frau mit blonden Dreadlocks und bunten Armbändern sieht auf den ersten Blick nicht wie das aus, was man sich unter einer Person vorstellt, die laut Recherchen des Tagesspiegel den Reichsbürgern nahestehen soll. Tamara K. war allerdings diejenige, die am 29. August 2020 dazu aufrief, die Treppen des Reichstagsgebäudes zu stürmen. Mit heiserer Stimme schrie sie kurz zuvor ins Mikro: »Wir brauchen Masse. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir alle hier sind und wir gehen da drauf und holen uns heute, hier und jetzt, unser Hausrecht zurück.« Am Vorabend der versuchten Erstürmung protestierte sie mit anderen vor der russischen Botschaft in Berlin. »Wir werden morgen vereint dafür sorgen, dass diese BRD-Fake-Regierung abgewickelt wird. Wir wollen den Friedensvertrag«, rief sie dort und bat die russische Botschaft, auf uns aufzupassen. Wir werden morgen für unsere Freiheit kämpfen. Unter den Applaudierenden waren zahlreiche Reichsbürger und Anhänger der verschwörungsideologischen QAnon-Gruppierung. Laut den Recherchen des Journalisten Lars Wienand für T-Online begann der rechte Aktivismus von Tamara K. nicht erst während der Corona-Pandemie. So soll die Heilpraktikerin bereits seit 2019 bei den Aachener Gelbwesten aktiv gewesen sein und Proteste vor Ort angemeldet haben. Die Gelbwestenbewegung stammt ursprünglich aus Frankreich und organisierte ab November 2018 Demonstrationen gegen die Regierung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Es tummelten sich gerade bei den internationalen Ablegern auch immer wieder Rechtsextreme unter den Wortführern. Auch zu QAnon gab es bei Tamara K. vorherige Bezüge, wie verschiedene Recherchen zeigten. Nach außen hin gleicht die Heilpraktikerin den vielen Teilnehmenden der Corona-Proteste im August 2020, die Beobachter zu dem Urteil veranlassten, wie bunt denn diese Bewegung sei, wie heterogen. Ihr Fall verdeutlicht, vom Äußeren allein lässt sich nicht auf die politische Haltung einer Person schließen. Im Nachgang der versuchten Stürmung des Reichstagsgebäudes entbrannte eine öffentliche Debatte darüber, wie es sein kann, dass Rechtsextremismus und Esoterik immer wieder Hand in Hand gehen. Viele meinen, dass Esoteriker womöglich wegen ihres alternativ wirkenden Auftretens, alle eigentlich politisch links einzuordnen wären. Für Beobachter der Szene waren diese Überschneidungen allerdings weder neu noch überraschend. Experten sprechen diesbezüglich auch von brauner Esoterik, also rechtsextrem geprägter Esoterik. Um die Verquickung zwischen Rechtsextremismus und Esoterik besser verstehen zu können, muss man historisch zurückgehen in die Zeit, die vielen als Beginn der westlichen Esoterik gilt, zur Begründung der Theosophie durch Helena Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky wurde 1831 im damals zum Russischen Reich gehörenden Dnipropetrovsk geboren. Blavatsky verließ Russland 1849 und bereiste in den darauffolgenden Jahren Europa, Afrika, Amerika und Asien. Im Jahr 1875 gründete die Esoterikerin und Okkultistin in New York die Theosophische Gesellschaft. Das Wort Theosophie stammt aus dem Griechischen und meint göttliche Weisheit. 1888 erschien Blavatskys bekanntestes Werk, das Buch Geheimlehre, welches das Gedankengut vieler nachfolgender Generationen von Esoterikern prägen sollte. Blavatskys Lehren lassen sich wohl am treffendsten als Konglomerat verschiedenster religiöser und mystischer Elemente beschreiben. In ihrer Geheimlehre entwarf Blavatsky nicht weniger als eine eigenständige Erzählung der Menschheitsgeschichte. Der Okkultistin zufolge hat sich die Menschheit im Laufe ihrer Existenz zunehmend weiterentwickelt und schließlich in 5 verschiedenen Wurzelrassen ausdifferenziert. Die menschliche Evolution der Wurzelrassen begann demzufolge vor Millionen von Jahren mit der astralen Wurzelrasse und soll mit der Rasse der Buddhas enden. In der ersten Wurzelrasse seien Menschen noch körperlos gewesen, heißt es. Die zweite soll einen ätherophysischen Körper und einen psychospirituellen Geist besessen und in der Nähe des Nordpols gelebt haben. Die dritte Wurzelrasse soll hingegen an antike Gottheiten erinnern. Die vierte Wurzelrasse wird schließlich auf dem sagenumwobenen versunkenen Kontinent Atlantis verortet. Blavatsky ging davon aus, dass die germanisch-angelsächsische Wurzelrasse bzw. die arische Wurzelrasse die spirituell höchste Stufe darstellt, die der Mensch derzeit erreichen kann. Für die Zukunft sagte Blavatsky die Entstehung zweier weiterer Wurzelrassen vorher. Die sechste Wurzelrasse soll sich herausbilden, wenn ein neuer Kontinent auftaucht, der Schutz vor anstehenden Katastrophen bietet. Aus der siebten und höchsten Wurzelrasse soll der letzte Messias, auch Maitreya Buddha genannt, hervorgehen. In Blavatskys Wurzelrasseneinteilung erhalten Jüdinnen und Juden eine Sonderrolle, wie das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus anmerkt. Sie schreibe ihnen zu, ein abnormes Bindeglied zwischen den Wurzelrassen zu sein. Weiter analysiert das Forum, durch die spirituelle Wertigkeit legitimiert Blavatsky unter anderem auch die Vorherrschaft der Weißen gegenüber anderen Völkern. Zudem würde eine große weiße Bruderschaft den Weltenplan bestimmen. Aus der Theosophie Blavatskys spalteten sich wiederum unterschiedliche Subgruppen ab, die jeweils verschiedene Schwerpunkte setzten. Zwei wichtige sind die Ariosophie und die heute wohl weitaus bekanntere Anthroposophie. Der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, kritisierte die Lehre Blavatskys als nicht christlich genug und gründete seine eigene Denkschule, aus der sich Waldorfschulen, biodynamische Landwirtschaft, anthroposophische Medizin und andere Ansätze entwickelten. Peter Staudenmayer, Geschichtsprofessor an der Marquette University in Milwaukee, Wisconsin, beschreibt die ideologische Einbettung der Lehren Steiners wie folgt. Ausgehend von Blavatskys entwicklungstheoretischem Ansatz baute Steiner eine Evolutionslehre der Völker und Rassengruppen auf, wonach die menschliche Seele durch aufeinanderfolgende Verkörperungen in immer höheren Rassen geistig wie leiblich fortschreitet. Diese Stufenleiter der Rassen steht im Mittelpunkt von Steiners esoterischem Verständnis der Gesamtentwicklung der Menschheit, Vom Verhaftetsein in der Materie hin zur geistigen Vervollkommnung. Als weitere Abspaltung der Theosophie bildete sich 1915 die unter anderem durch den Wiener Schriftsteller Guido von Liszt geprägte Ariosophie heraus, die propagierte, dass Arier die am höchsten entwickelte menschliche Wurzelrasse seien. Blavatskys Thesen wurden zudem mit Elementen aus der germanischen und nordischen Mythologie angereichert. Innerhalb der Ariosophie wurde den Germanen eine besondere spirituelle Rolle zugeschrieben. Es wurde außerdem davon ausgegangen, eine Germanenpriesterkaste namens Armanen habe okkulte Wahrheiten in Runenform überliefert. Das Gesellschaftsmodell war rassistisch organisiert. Minderrassige Menschen sollten sich den als spirituell überlegen angesehenen Ariern unterordnen. Esoterische Zirkel, die im Umfeld der Ariosophie entstanden, vertraten zutiefst antidemokratische Haltungen. Der antisemitische Mythos der jüdischen Weltverschwörung, an den auch die NSDAP anknüpfte, war dort weit verbreitet. Laut der Autorin und Esoterikexpertin Claudia Barth lässt sich Faschismus jedoch nicht allein aus esoterischen Gedanken heraus erklären, obgleich eine Kompatibilität zwischen esoterischem Gedankengut und faschistischer Ideologie existiere. Das Verhältnis zwischen Esoterik und Nationalsozialismus war vielschichtig. So gab es personelle Überschneidungen zwischen Vorläuferorganisationen der NSDAP und der ariosophisch geprägten Thule-Gesellschaft aus Bayern. Unter den rund 1500 Mitgliedern fanden sich unter anderem der spätere Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess, der Herausgeber des Propagandablatts Der Stürmer, Julius Streicher, und der Chefideologe der NSDAP, Alfred Rosenberg. Zwar betonte Hitler 1938 ein Einschleichen mythisch veranlagter okkulter Jenseitsforscher dürfe in der Partei nicht geduldet werden. Allerdings wurde innerhalb der NSDAP gleichzeitig immer wieder Bezug genommen auf esoterische und okkulte Versatzstücke. SS-Chef Heinrich Himmler schuf eigene Weihestätten und spirituell-geistige Zentren wie die Wewelsburg und hielt sich selbst angeblich für die Reinkarnation von König Heinrich I. Der auf Blavatsky von 1831 bis 1891 zurückgehende völkische Okkultismus inspirierte Heinrich Himmler und seinen esoterisch ausgerichteten Rassismus, der verschiedene geistige Strömungen der 1920er Jahre aufsog. Urteilen der Universitätsprofessor für Erziehungswissenschaft an der Universität Dresden, Carsten Heinze, und der Publizist Markus Stiegelegger. Unter dem Dach des SS-Ahnenerbes wurden sogar esoterisch geprägte Forschungsreisen organisiert. Die Suche nach dem versunkenen Kontinent Atlantis war dort ebenso Thema wie Expeditionen nach Tibet zwecks Untersuchung eines angeblich unterirdischen mystischen Reiches. Das wurde später auch von Hollywood, beispielsweise in der Indiana-Jones-Reihe, aufgegriffen. Der geistige Überbau, der Himmel, aus dem der deutsche Faschismus sich seiner Ideologie bediente, war bevölkert von germanischen Göttern, heidnischen Hexen, tibetischen Geheimkammern und nordischen Lichtwesen. So die Autorin Claudia Barth. Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess glaubte an Astrologie und Hellsehen und zeigte Interesse an biodynamischer Landwirtschaft. Zwar ging die NSDAP gegen viele der im Zuge der Lebensreformbewegung entstandenen Zusammenschlüsse vor, deren Weltbild mit den Vorstellungen der Nationalsozialisten kollidierte. Es gab aber auch durchaus Siedlungen, in denen die Machtergreifung ausdrücklich begrüßt wurde. Nationalistische und völkische Elemente spielten bei so mancher lokalen Gruppe bereits vor 1933 eine Rolle. Demeter veröffentlichte 2020 eine Stellungnahme, in der es hieß, es habe in der biodynamischen Bewegung Persönlichkeiten gegeben, die in engem Kontakt mit Nationalsozialisten bis in die obersten Hierarchieebenen standen. Gemüsegärten in Konzentrationslagern wurden biodynamisch bewirtschaftet. Und auf der Titelseite der damaligen biodynamischen Fachzeitschrift Demeter wurde dem Führer zum Geburtstag gratuliert. 1941 wurden allerdings zahlreiche von der NSDAP als okkult eingestufte Organisationen im Rahmen der Aktion Hess verboten. Darunter auch Vorgängerorganisationen des anthroposophisch geprägten Verbands Demeter. In seiner heutigen Satzung heißt es, man trete rassistischen und fremdenfeindlichen Bestrebungen entschieden entgegen. Die Impfablehnung jener Zeit war immer wieder antisemitisch aufgeladen. Der NSDAP-Gauleiter von Mittelfranken und Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer, Julius Streicher, schrieb 1935, dass die Impfung eine Rassenschande sei. Hinter einer gesetzlichen Impfpflicht aus dem Jahr 1874 verortete Streicher jüdische Abgeordnete, schreibt der Standard dazu. Im von Streicher herausgegebenen Hetzblatt fanden sich zudem antisemitische Karikaturen, in denen Impfungen verteufelt wurden. Auch nach 1945 spielten rassistisch und antisemitisch geprägte Mythen und okkulte Einflüsse weiterhin eine Rolle. Legenden von ehemaligen arischen Hochkulturen sowie die Verklärung von Runen, Hakenkreuzen und Kultstätten zu erhabenen Zeichen einer nordischen Urreligion füllen Dutzende von Büchern, Zeitschriften, Videos und Internetseiten, schreibt der Autor Rüdiger Sünner in seinem Buch »Schwarze Sonne – Entfesselung und Missbrauch der Mythen in Nationalsozialismus und rechter Esoterik«. Vielen Menschen gilt New Age auch heute noch als Synonym für eine an freiheitlichen Werten orientierte Hippie-Bewegung. Menschenverachtende Positionen, Ablehnung von Wissenschaft und autoritär aufgebaute Gruppierungen spielten jedoch von Beginn an auch in esoterischen Zirkeln der Hippie-Ära eine Rolle. Wie gut esoterisch-rassistische Weltbilder mit New-Age-Ideen harmonieren konnten, zeigt das Beispiel der in den 1960er Jahren gegründeten neonazistischen US-amerikanischen Gruppe National Socialist Kindred. Die Anti-Establishment-Haltung der Hippies faszinierte den Gründer Joseph Turner, zumindest anfänglich. Der britische Historiker Nicholas Goodrick Clark schreibt, dass Turner mit den Aufstiegsfantasien ebenso sympathisierte wie mit dem Ansatz, das System durch Verweigerung zu zerstören. Turner, ein Vietnam-Veteran, hatte den Plan, in Nordkalifornien eine weiße, separatistische Volksgemeinschaft namens Volksberg zu gründen. Erklärtes Ziel war, eine faschistische, esoterische Bewegung aufzubauen. Überlappungen zwischen menschenverachtenden Ideologien und Esoterik lassen sich auch heutzutage beobachten. Ein von uns untersuchter Telegram-Kanal zeigt recht eindrücklich, wie kurz der Weg von esoterischen Glücksversprechen hin zu rechtsextremem Gedankengut sein kann. Neben szeneüblichen knallbunten Grafiken mit spirituellen Sinnsprüchen werden hier Informationen über Magic Mushrooms sowie die vermeintlichen Weisheiten eines Schamanen verbreitet. Bereits nach wenigen Sekunden stoßen wir beim Scrollen auf ein Video. Unterlegt mit kitschig-patriotischer Musik wird ein Bild von Adolf Hitler eingeblendet mit der Untertitelung »Die größte Geschichte, die jemals erzählt wurde« und »Die Lügen werden nicht für immer die Wahrheit verbergen«. Weiter geht es mit antisemitischen Mythen und einer Werbung für ein Buch über Hitlers angebliches Versteck in Argentinien. Auch Erörterungen zu sogenannten Reichsflugscheiben, dem skurrilen Mythos angeblicher Nazi-UFOs, tauchen auf. Das Video endet mit einem Bild Hitlers zusammen mit weiteren NS-Schergen und folgendem Zitat: »Sie haben euch gesagt, dass wir Monster sind. Wir waren die letzten Krieger, die das satanische jüdische Bankenkartell bekämpften, das euch heute beherrscht.« Das Video kommt auf knapp 40.000 Views und stammt ursprünglich aus einem deutschen QAnon-Kanal auf Telegram. Weder der Messenger-Dienst noch Behörden scheinen etwas gegen diese Inhalte zu unternehmen. Wie so häufig. Von Kanälen wie diesem ausgehend werden Menschen immer tiefer in den Kaninchenbau rechtsesoterischer Gruppen und Kanäle gelotst. Braune Esoterik wird jedoch nicht nur dort praktiziert, wo ein klares menschenverachtendes Weltbild erkennbar ist. Manchmal scheint es sogar, als wäre man nicht mal bei einer harmlos anmutenden Rückengymnastik sicher vor ihren Einflüssen, wie das Beispiel des sogenannten Runen-Yoga zeigt. Der von der Schule der rechtsextremen Ariosophie beeinflusste Friedrich Bernhard Mabi schuf zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Mitstreitern eine eigene Form des Yogas, das Runen-Yoga, das mitunter sogar nackt praktiziert wurde. In den 1970er Jahren erfuhr das Runen-Yoga ein Revival, wobei aber nicht alle heute Praktizierenden sich konkret auf Mabi oder sein Buch »Rassische Gymnastik als Aufrassungsweg« beziehen. Die Frage bleibt daher, ob das Verschweigen des problematischen Hintergrunds im jeweiligen Einzelfall Kalkül ist. Eine Strategie, die einem häufig bei brauner Esoterik begegnet oder tatsächlich als Akt der Distanzierung gemeint ist. Und viel konkreter stellt sich die Frage, wie erkennt man denn nun, ob beispielsweise das eigene Yoga-Studio harmlos ist oder dazu beiträgt, dass rechtsextreme Positionen in der Gesellschaft normalisiert werden? Es gibt einige ideologische Versatzstücke, auf die man achten sollte, um frühzeitig zu merken, wann etwas problematisch werden könnte. Die wichtigsten werden wir im Folgenden vorstellen. Rechtsoffener Okkultismus und Neuheidentum. Okkultismus beschreibt eine ganze Bandbreite esoterischer und mystischer Praktiken. Unter den Begriff kann man Astrologie und Magie genauso zählen wie Hellsehen oder Pendeln. Unter Neuheidentum wiederum versteht man unter anderem Anhänger nordisch-germanischer Mythologie. Hierbei gibt es allerdings historisch bedingt Anknüpfungspunkte für rechtsextreme Gruppierungen. Aus dieser Mythologie hatten die Nationalsozialisten für ihre Symbolik und Rassenideologie geschöpft. Sie sahen diese germanische Religion als Teil der deutschen Kultur und Überlegenheit, schreibt die Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg. Neuheidentum und Okkultismus können zum Türöffner für menschenfeindliche Haltungen und Gruppierungen werden. Gerade dann, wenn Okkultismus auf vermeintlich germanische Mythen und Überlegenheitsfantasien trifft, ist Vorsicht geboten. Symbole wie beispielsweise den sogenannten Thorshammer findet man als Schmuckstück sowohl bei Esoterikern, Metal-Fans, als auch bei Rechtsextremen. Er ist an sich kein rechtsextremes Symbol, sondern steht für Stärke und Tatkraft in Anlehnung an den germanischen Donnergott Thor. In rechtsextremen und völkischen Kreisen wird er aber als Symbol für völkische Verbundenheit und Kampfgeist verstanden. Runen sind alte Schriftzeichen der Germanen, die in unterschiedlichen Strömungen der Esoterik eine Rolle spielen. Sie wurden aber auch während des Nationalsozialismus für die NS-Propaganda eingesetzt und haben bis heute eine Strahlkraft in die Neonazi-Szene. Der Wiener Ariosoph Guido List veröffentlichte 1907 »Das Geheimnis der Runen«, ein Buch, das noch heute in Teilen der Esoterik-Szene aufgegriffen wird. Runen waren für List eine Art Urschrift der Welt. Diese Ansicht vertrat auch Hermann Wirth, der gemeinsam mit dem SS-Chef Heinrich Himmler die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe der SS gründete. Rechtsextreme und Neonazi-Gruppierungen beziehen sich oft auf die nordische Mythologie, germanische Runen und keltische Symbole. Sie knüpfen damit an völkisch-okkulte Vordenker an, die den esoterischen Flügel des Nationalsozialismus beeinflussten, schreibt das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen, IDA NRW. Die Verwendung von Runen hat manchmal aber auch strategische oder juristische Gründe. Statt bekannter Symbole des Nationalsozialismus, NS wie Hakenkreuz und doppelte S-Rune, werden vor allem Zeichen benutzt, die nicht jeder Mensch eindeutig mit Hitler-Deutschland assoziiert. Insbesondere Runen scheinen ein probates Mittel der rechtsextremen Szene zu sein, da es keine gesicherte Überlieferung ihrer tatsächlichen Bedeutung gibt. So das IDA NRW. Auch die schwarze Sonne, die als zwölfarmiges Hakenkreuz gedeutet werden kann, war in okkultistischen Kreisen im Nationalsozialismus sehr beliebt. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um eine Rune historischen Ursprungs, sondern vielmehr um eine Schöpfung der Moderne. Die Herkunft des Begriffs ist umstritten. Es gibt aber Vermutungen, dass die schwarze Sonne auf das Konzept des schöpferischen Lichts der Okkultistin Helena Blavatsky zurückgeht. Nach 1945 hat das Zeichen in Teilen der rechtsextremen Szene das Hakenkreuz abgelöst. Die schwarze Sonne wurde zum Symbol für eine mystische Energie, die den Ariern zu neuer Stärke verhelfen sollte. Sie wird bis heute von Neonazis und Rechtsextremen genutzt. Durch das scheinbar harmlose Zelebrieren germanischer Bräuche versuchen Rechtsextreme schon seit längerem, an andere gesellschaftliche Gruppen anzudocken. So kann es auch passieren, dass sich zur Sommersonnenwende naturverbundene Esoteriker und Rechtsextreme auf derselben Veranstaltung wiederfinden. Die Sonnenwende beschreibt den Moment, in dem die Sonne den höchsten oder tiefsten Abstand zum Himmelsäquator hat. Die Sommersonnenwende markiert den längsten Tag des Jahres und wird deshalb an vielen Orten der Welt gefeiert. Im Nationalsozialismus wurde diese altgermanische Tradition wiederbelebt und sogar zum offiziellen Feiertag erklärt. Auch heute versuchen Rechtsextreme und Neonazis, entsprechende Veranstaltungen für sich zu nutzen. Besondere Relevanz hatten dabei die Externsteine im Teutoburger Wald. Die Felsformation ist Schauplatz von Sommersonnenwendefeiern, bei denen sich seit den 1960er Jahren, Medienberichten zufolge, immer wieder Hippies und Esoteriker neben eindeutigen Neonazis ans Lagerfeuer gesellten. Karma- und Wiedergeburtsvorstellungen. Laut einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage in Österreich aus dem Jahr 2018 glaubten 72% der Befragten, dass eine gute Handlung positives Karma erzeugen würde. Rund 16% meinten sogar, dass man nach dem Tod als anderes Lebewesen wiedergeboren werde. Das Karma-Konzept entstammt ursprünglich verschiedenen Religionen wie Hinduismus oder Buddhismus und ist dort eng mit dem Glauben an Wiedergeburt verwoben. Sowohl die Theosophie als auch Teile der New Age-Bewegung haben Versatzstücke aus diesen religiösen Konzepten entnommen und in ihre esoterischen Weltbilder eingewoben. Karma meint vereinfacht gesagt, wenn du Gutes tust, wird dir auch Gutes widerfahren. Das allein klingt erst einmal harmlos und erhöht vielleicht sogar die Motivation, in der Welt Gutes zu tun. In der Psychologie wird, wie wir bereits im ersten Kapitel beschrieben haben, eine solche Haltung als Glaube an eine gerechte Welt bezeichnet. Man denkt, es gebe eine höhere Macht in der Welt, die eine Art übergeordnete Gerechtigkeit erzeugt. Ein solcher Ansatz kann allerdings leider manchmal menschenverachtende Züge tragen. Das Karma-Konzept kann nämlich auch wie folgt gedeutet werden. Wer Schlechtes tut, dem widerfährt Schlechtes. Krankheiten sind dann plötzlich selbst verschuldet. Schlechte Taten im vorherigen oder jetzigen Leben werden mit Krebs oder einer Pandemie bestraft. Es gibt auch Ansätze, in denen es sogar heißt, die gesamte Weltgeschichte sei karmisch vorherbestimmt. Bereits die Begründerin der Theosophie, Helena Blavatsky, vertrat im 19. Jahrhundert die Ansicht, die Ermordung ganzer Bevölkerungsgruppen lasse sich durch vermeintliche karmische Notwendigkeiten rechtfertigen. Der dänische Buddhist Ole Nidal, auch bekannt als Lama Ole, ging davon aus, dass Völker oder Nationen eine Art kollektives Karma haben. Seiner Auslegung nach lehrte Buddha, dass alles Ursache und Wirkung sei. Auch wenn es laut Nidal nicht leicht zu verstehen sei, in Anbetracht all des Leides auf der Welt, wie die 50 Millionen Tote Russen, die der Stalin umgebracht hat, oder die 6 Millionen Juden im Zweiten, im Dritten Reich, oder die 1,5 Millionen Kambodschaner bei Pol Pot, oder die vielen Getöteten unter Khomeini und die Gefolterten und so weiter. Wenn man sich das alles anschaut, dann kann es schon schwierig sein, das kann ich schon verstehen, dass das Ursache und Wirkung sein soll. So, es gibt wohl keine andere Erklärung, als dass wir die Sachen selbst verursachen. Lama Ole ist mit seiner Auslegung des Karma-Konzepts kein Einzelfall. Der Berliner Yogalehrer Matthias Tietke beschrieb gegenüber der jüdischen Allgemeinen eine problematische Begegnung in der Yoga-Szene. Ich habe da von einer Yoga-Dozentin zu hören bekommen, ich müsse nur lange genug meditieren, um anzuerkennen, dass es das Karma der Juden war, vernichtet zu werden. Matthias Pöhlmann berichtet in seinem Buch »Rechte Esoterik« von der Verurteilung des Berliner Reinkarnationstherapeuten und esoterischen Schriftstellers Tom Hockemeyer wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Hockemeyer ging davon aus, dass die Shoah aufgrund einer höheren karmischen Gerechtigkeit erfolgt sei. Mithilfe des Karma-Konzepts kann also nicht nur eine Schuldumkehr betrieben werden, wodurch Krankheiten oder Behinderungen als Folgen eines persönlichen Versagens in einem früheren Leben gelten. Mithilfe solcher Konzepte lassen sich auch Verbrechen, wie die des Nationalsozialismus, auf Millionen von Opfern umwälzen. Manichäisches Weltbild. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die Vorstellung, die Welt werde grundsätzlich von guten und bösen Mächten beherrscht. Das Böse existiert nicht einfach für sich, sondern es stellt eine existenzielle Bedrohung für das Gute dar. Die Anhänger sehnen sich nach der Apokalypse, da sie nicht nur einen gewaltsamen Ausbruch aus der gefühlten Hilflosigkeit verspricht, sondern eine neue Weltordnung, in der nur noch das Gute und keine Widersprüche mehr existieren, schreiben die beiden Experten für Verschwörungsideologien, Melanie Herrmann und Jan Rathje, dazu. Innerhalb der Esoterik findet sich der Gut-Böse-Dualismus des Manichäismus auf verschiedenen Ebenen wieder. Immer wieder ist etwa vom Kampf des Lichts gegen Kräfte der Finsternis die Rede. Wenn Esoterikanhänger infolge eines derartigen dualistischen Denkens sich selbst und die eigene Gruppe auf der Seite des Guten verorten und nicht spirituell Auserwählte pauschal aburteilen, kann das Probleme nach sich ziehen. Ein differenziertes Gespräch ist dann nämlich kaum noch möglich. Wer das Weltbild kritisiert, wird schnell als Agent des Bösen wahrgenommen, den es womöglich sogar zu bekämpfen gilt. Das betrifft nicht nur Außenstehende, sondern auch diejenigen, die eigentlich diesem Milieu angehören, aber Kritik üben oder als Konkurrenz wahrgenommen werden. Derartige Vorstellungen sind wiederum anschlussfähig für populistische Denkmuster. Da wird dann beispielsweise das gute Volk einer stets korrupten Elite gegenübergestellt. Narrative eines Kampfes zwischen Licht und Dunkelheit tauchen zudem häufig in der braunen Esoterik auf. Die Autorin und Esoterik-Expertin Claudia Barth hat zahlreiche Texte von bekannten Ariosophen aus dem frühen 20. Jahrhundert studiert und schreibt, Juden galten innerhalb dieser Kreise als die natürlichen Feinde der arischen Lichtmenschen. Ein dunkles, heimtückisches, aus einer unnatürlichen Mischung der vierten und fünften Wurzelrasse hervorgegangenes Mondvolk. Völkischer Elitismus und Selbstüberhöhung. Elitismus ist eine Haltung, nach der Menschen glauben, Teil einer Elite zu sein. Man meint, über den Dingen und anderen Menschen zu stehen, sowie über exklusives Geheimwissen zu verfügen. Wenn eine solche Überhöhung des eigenen Selbst nun zur Grundlage der Bewertung von gesellschaftlichen Phänomenen wird, lassen sich Brücken zu hochproblematischen Weltbildern schlagen, insbesondere wenn damit starke Feindbilder verbunden sind. Nationalismus ist eine Form von Elitismus, weil damit die Idee einhergeht, dass die eigene Nation über allen anderen stünde. Sich selbst als elitär und überlegen wahrzunehmen, steht dabei wohlgemerkt nicht im Widerspruch dazu, gegen andere Gruppen, die man als Elite wahrnimmt, zu hetzen. Umgekehrt wird eher ein Schuh daraus. Man sieht vermeintlich mächtige Akteure als Feinde an, weil man eine andere Machtordnung mit der eigenen Gruppe an der Spitze durchsetzen will. Die Ariosophie des frühen 20. Jahrhunderts verdeutlicht, wie Elitedenken und Nationalismus eine toxische Mischung bilden kann. Die eigene Nation wurde gegenüber anderen Ländern stark überhöht. Das ging oft damit einher, dass man die eigene Kultur als rein, als spirituell überlegen ansah, während andere gesellschaftliche Gruppen, insbesondere Liberale, als degeneriert galten. Esoterisch geprägter Rassismus ist stark von Elite-Denken geprägt. Esoterische Weltanschauungen werden in einer solchen Deutung schnell zum Gegenentwurf einer demokratischen, liberalen Gesellschaft. Eine Demokratie ist exoterisch, griechisch für äußerlich. Sie soll für alle zugänglich und verständlich sein, während innerhalb der Esoterik oft mehr Wert auf Abgrenzung als auf Inklusion gelegt wird. Autoritäre Gesellschaftsvorstellungen. Autoritarismus meint die Idee, dass die Welt von starken Führungspersonen beherrscht werden sollte. Innerhalb eines solchen Weltbilds wird die Demokratie abgelehnt. Gesellschaftliche Entscheidungen sollen von einer autoritären Staatsführung getroffen werden. Wenn man an esoterisch-spirituelle Gruppierungen denkt, erscheint bei vielen Menschen ein Bild im Kopf, bestimmt von vegetarisch-veganer Ernährung, freie Liebe und Selbstentfaltung. Nicht wenige Strömungen innerhalb der Esoterik folgen aber einem Weltbild, in dem Autoritarismus sozusagen weichgespült wird. Ob Guru, Schamane oder Lifestyle-Coach, die Weisheit des Anführers wird über alles gestellt. Ingrid Tomkowiak, Professorin für populäre Literaturen und Medien an der Universität Zürich, beschreibt diese Tendenzen wie folgt. Mit der Orientierung an einer kosmischen Hierarchie bzw. Evolution, den Mythologien des Körpers und der Natur, dem moralischen Verständnis von Gesundheit, der Ideologie der selbstverschuldeten Krankheit und dem Postulat des positiven Denkens erweist sich das präsentierte Welt- und Menschenbild bei näherem Hinsehen allerdings so gar nicht als sanfte Alternative, sondern als unsolidarisch, antirational und autoritär. Im Jahr 1950 veröffentlichten Theodor W. Adorno, Else Frankel Brunswick, Daniel J. Levinson und R. Nevitt Sanford ihre Studie »The Authoritarian Personality«, die autoritäre Persönlichkeit. Sie beschreiben darin eine autoritäre Persönlichkeitsstruktur, unter anderem als eine Veranlagung, an die Existenz des Bösen in der Welt zu glauben und unbewusste, emotionale Impulse nach außen zu projizieren. Der eigene Frust würde beispielsweise darauf geschoben, dass die moderne Welt keinen Raum mehr für die eigene Weiterentwicklung bieten würde. Auch ein Hang zu Aberglauben und der Glaube an eine mystische Bestimmung des eigenen Schicksals gehören den Autoren der Studie zufolge zur autoritären Persönlichkeitsstruktur. Sozialdarwinismus beschreibt eine menschenverachtende Theorie der Gesellschaft, in der das Recht des Stärkeren idealisiert wird. Das vom britischen Evolutionsforscher Charles Darwin formulierte Gesetz der natürlichen Selektion, nachdem sich überlebenstüchtigere Arten in der Natur durchsetzen, wird dabei auf menschliche Gesellschaften übertragen und zur Norm erhoben. Im Sozialdarwinismus wird davon ausgegangen, dass Menschen ungleich sind und nur die Stärksten unter ihnen im gesellschaftlichen Konkurrenzkampf bestehen können. Daraus wird dann abgeleitet, dass es wertvolleres und weniger wertvolles Leben gebe. Innerhalb dieses Weltbilds werden marginalisierte Gruppen daher systematisch abgewertet und vermeintlich Schwächere gelten als schadhaft für die Gemeinschaft. Sozialdarwinistische Konzepte waren elementar für den Nationalsozialismus und bildeten die Grundlage für die Rassenlehre, die zum millionenfachen Mord an Menschen, die als lebensunwert betrachtet wurden, sowie der Shoah führte. Zu Zeiten des Nationalsozialismus wurden mehr als 300.000 Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen systematisch und kaltblütig ermordet, weil sie als lebensunwert galten. Innerhalb der westlichen Esoterik spielten sozialdarwinistische Konzepte bereits im 20. Jahrhundert eine Rolle. Wie eingangs bereits erwähnt, beschrieb der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, die Entwicklungsgeschichte der Menschheit anhand der von Blavatsky postulierten, aufeinanderfolgenden Wurzelrassen. Indianer seien eine degenerierte Rasse im Hinsterben. Schwarze aus Afrika zurückgeblieben, heißt es in überlieferten Texten. Juden bzw. die semitische Art sei nur noch das Zersetzungsferment. Epidemien führte er unter anderem auf niedere Rassen zurück. Die degenerierten Astralleiber der asiatischen Stämme, sagte Rudolf Steiner 1907 in einem Vortrag in Kassel, luden ihre schlechten Stoffe auf diese furchtdurchwühlten Astralleiber der Europäer ab, und diese Fäulnisstoffe bewirkten eben, dass später die physische Wirkung der Krankheit auftrat. Der Religionshistoriker Professor Dr. Helmut Zander ordnet Steiners Weltsicht wie folgt ein. Steiner formulierte mit seinem theosophischen Sozialdarwinismus eine Ethnologie, in der die Rede von degenerierten, zurückgebliebenen oder zukünftigen Rassen keine Unfälle, sondern das Ergebnis einer konsequent durchgedachten Evolutionslehre waren. Ich sehe im Gegensatz zu vielen Anthroposophen keine Möglichkeit, diese Konsequenz zu bestreiten. In der repräsentativen Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2020 wurde die Verbreitung sozialdarwinistischer Haltungen in der deutschen Gesellschaft untersucht. Aussagen wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen, befürworten 6,4% der Befragten. Dass es wertvolles und unwertes Leben geben würden, meinten 7,3%. Solchen Aussagen wird laut der Studie insbesondere in rechtspopulistischen und rechtsextremen Kreisen zugestimmt. Menschenfeindliche Weltbilder. Schon lange wird diskutiert, wie stark das Weltbild des Anthroposophen Rudolf Steiner durch Rassismus und Antisemitismus geprägt war. Im Jahr 2007 entgingen zwei seiner Bücher in Deutschland nur knapp der Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Weil der Verlag zusicherte, alsbald kommentierte Neuauflagen herauszubringen und bis dahin das Buch nur mit einer Beilage auszuliefern, wie der humanistische Pressedienst berichtete. Steiners Werk »Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie« war von der Behörde als in Teilen als zum Rassenhass anreizend bzw. als rassendiskriminierend anzusehen, bewertet worden. Steiner schrieb darin, dass die indigene Bevölkerung der USA, die Indianer, sich von der Erdenbevölkerung verloren hätten und sie dieses Ich so stark entwickelt hätten, dass es bei ihnen bis in die Hautfarbe gegangen ist. Sie wurden eben kupferrot. Sie haben sich in der Dekadenz entwickelt. Außerdem hieß es, Schwarze hätten ihr Ich so sehr verleugnet, dass sie schwarz davon wurden, weil die äußeren Kräfte, die von der Sonne auf die Erde kommen, sie eben schwarz machten. Die Hautfarbe galt also gemäß dieser Aussagen als ein Produkt von persönlichen Verfehlungen von Menschengruppen und Zeichen der mentalen Entwicklungsreife. Auch antisemitische Äußerungen finden sich bei Steiner an mehreren Stellen. Das Judentum hatte angeblich keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens. Der Geist des Judentums würde sich nicht der europäischen Kultur anpassen. Die jüdischen Sonderbestrebungen müssten aufgesogen werden durch den Geist der modernen Zeit. Steiner warnte dann aber ab 1901 in mehreren Artikeln vor den Gefahren des Antisemitismus, wurde sogar Mitglied im Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Was nach einem Sinneswandel klingt, bewerten einige Experten allerdings tatsächlich anders. Viele Mitglieder hingen dem Ziel einer religiös-kulturellen Homogenität, nicht Pluralität, an und waren daher an der Aufrechterhaltung einer eigenständigen jüdischen Identität nicht interessiert. Auch waren seine Mitglieder durchaus nicht frei von gesellschaftlichen und religiösen Klischees gegenüber dem Judentum, schreibt die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Zeitgeschichte. Menschenverachtende Positionen sind bis heute im Milieu von Spiritualität und Co. anzutreffen. Das Oberhaupt der christlich-fundamentalistischen Gruppierung Organische Christus-Generation, OCG, Ivo Sasek, gründete 2008 die Antizensur-Koalition, AZK. Ein Zusammenschluss, in dem rechte Esoterik, Verschwörungserzählungen, Antisemitismus, Rassismus und Geschichtsrevisionismus zu beobachten war. Bei einer Veranstaltung der Antizensur-Koalition im Jahr 2012 war auch eine Person als Referentin eingeladen, die dort offen die Shoah leugnete und dafür zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wurde. Zeit Online hatte Zugriff auf 600 interne Dokumente aus dem Kreis der OCG. Darunter war eine Predigt, in der Sasek davon sprach, dass man nicht darüber streiten müsse, ob die Juden, das gefälschte antisemitische Pamphlet, die Protokolle der Weisen von Zion nun geschrieben hätten oder es umsetzen würden. Wir müssen feststellen, es wurde geschrieben und es wird umgesetzt, hieß es in der Predigt. Das Videoangebot klar.tv bzw. klagemauer.tv aus diesem Umfeld verbreitete die Behauptung, Israel würde Organhandel betreiben, um sich für die Shoah zu rächen. Allein auf YouTube hat klagemauer.tv über 120.000 Abonnenten. Bei Telegram folgen den in der Tat etwas anderen Nachrichten knapp 60.000 Menschen. Antimoderne Haltungen und Fortschrittsfeindlichkeit sind ein weiterer ideologischer Baustein, der als Bindeglied zu menschenverachtenden Ideologien fungieren kann. Viele esoterische Weltbilder sind von der stark romantisierten Vorstellung einer vollkommen harmonischen und friedlichen Vormoderne geprägt, die im Kontrast zur angeblich degenerierten Gegenwart idealisiert wird. Im selben Atemzug wird beispielsweise alles Natürliche romantisch verklärt und gegenüber technischen oder medizinischen Errungenschaften als überlegen dargestellt. Homöopathie und schwarze Salbe statt moderner Krebsbehandlung. Überteuerte Orgonit-Strahler statt Covid-19-Impfung. Rhythmisches Tanzen statt Psychotherapie. Der Entzauberung der Welt wird eine Verzauberung durch Remythologisierung und Respiritualität entgegengestellt, schreibt der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit dazu in der Taz. Egal ob Frauenrechte, Rassismus oder soziale Gerechtigkeit. Früher war vieles keineswegs besser. Antimoderne Haltungen richten sich somit zu Ende gedacht oft gegen eine liberale, offene Gesellschaft. Das äußert sich beispielsweise auch in Form von Hetze gegen geschlechtergerechte Sprache oder Abwertung von berufstätigen Frauen, die sich ihrer natürlichen spirituellen Rolle verweigern. In der Esoterik herrscht außerdem oft ein stark binäres, heteronormatives Geschlechterverständnis vor, in dem Frauen und Männern unterschiedliche Eigenschaften und Rollen in der Gesellschaft zugeschrieben werden. Liberalere Geschlechtervorstellungen werden vielfach entweder direkt abgelehnt oder ignoriert. Ein solcher Antifeminismus ist äußerst anschlussfähig für rechtsextreme Weltbilder, in denen die gute alte Zeit ebenfalls häufig verklärt wird. Frauen sollen sich stärker ihrer natürlichen Weiblichkeit zuwenden. Sie stehen für das Gefühl, die Verbundenheit mit der Erde. Männer werden hingegen oft mit Vernunft, mit Rationalität assoziiert. Kraft, Durchsetzungsstärke und Verantwortung werden zu spezifisch männlichen Qualitäten deklariert. Männer entdecken sich in unzähligen Ratgebern, Workshops und Online-Kursen als Krieger der Wahrheit. Frauen erwecken die innere Göttin in sich. Antimoderne Ressentiments münden zudem gerade innerhalb der braunen Esoterik immer wieder in Antisemitismus. Negative Erscheinungen, Wirkungsmechanismen und Funktionsweisen der modernen kapitalistischen Gesellschaft werden in der Figur des Juden personalisiert und scheinbar erklärt, schreibt der Antisemitismus-Experte Malte Holler. Egal ob Finanzkrise oder Impfungen, durch die Brille der antisemitischen Logik werden Juden für jegliche als bedrohlich empfundenen Phänomene der Moderne verantwortlich gemacht. Sie werden zu Gegenspielern einer angeblich besseren, naturverbundenen Welt erklärt. Hierbei spielen gängige antisemitische Stereotype eine große Rolle. Völkisch verstandene Antiglobalisierung und Lokalisierung. Gerade im Zuge von Debatten darüber, wie eine gute Lebensführung in Zeiten der Klimakrise aussehen kann, gewinnt die Hinwendung zum Lokalen an Attraktivität. Leider sieht man aber immer wieder, dass die Idee eines Ausstiegs aus der konsumorientierten Gesellschaft von esoterisch geprägten Rechtsextremisten völkisch uminterpretiert wird. Es geht dann weniger darum, auf die Problematiken einer globalisierten Welt hinzuweisen, sondern vielmehr darum, die eigene Nation oder das Volk vor schädlichen Einflüssen durch Migration und einer als degeneriert geltenden liberalen Gesellschaft zu schützen. Nicht wenige esoterische Gruppierungen träumen von einer Abkehr von der modernen Welt. Es geht darum, autark zu leben, sich unabhängig zu machen von einer technologisierten Moderne. Aber auch einige Rechtsextremisten finden derartige Ideen anziehend. Der Siedlungsgedanke ist in der gesamten rechten Szene weiterhin sehr präsent. In rechten bis rechtsextremen Medien wie dem Magazin Umwelt und Aktiv oder der neurechten Zeitschrift Sezession werden Siedlungsprojekte immer wieder positiv besprochen und Appelle zur Landnahme verfasst, die sich vor allem an junge Männer richten, schreibt die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz. Im Zuge unserer Recherche stoßen wir auf eine Ankündigung für den 4-wöchigen Online-Kongress »Die Reise deines Lebens 2022. Gemeinsam, frei, vernetzt«. Für nur 9 Euro kann man sich Vorträge zu neuen Gemeinschaften, Bildung, freiem Geld, neuer Energie oder ganzheitlicher Gesundheit anschauen. Auch hier gilt wieder, nur weil etwas harmlos klingt, muss es das nicht sein. Zwei der Referierenden, Jella und Christoph vom Projekt Eibenheim, sind sogenannte Familienlandsitzgründer. Jella und Christoph wanderten vor über 10 Jahren nach Ungarn aus, um ihren eigenen Familienlandsitz zu gründen, frei nach dem Motto: Einfach mal machen, könnte ja gut werden, heißt es zu den beiden auf der Webseite der Konferenz. Das Konzept geht wohl auf die ursprünglich aus Russland stammende Anastasia-Bewegung zurück, eines der bekanntesten rechtsesoterischen Siedlungsprojekte. Die zentrale Idee dahinter: Menschen sollen gemeinsam in kollektiv bewirtschafteten Familienlandsitzen zusammenkommen. Die Anastasia-Bewegung entstand 1997 in Zentralrussland und wurde durch den Autor Wladimir Megre begründet. Für die Esoteriker ist Russland eine Metapher für Weisheit und erdverbundene Spiritualität, schreibt der Autor Christian Kreil im Standard über Anastasia. Die Grundlage der Ideologie bildet die von Megre verfasste Buchreihe »Die klingenden Zedern Russlands«, in der antisemitische und verschwörungsideologische Inhalte bis hin zur Holocaust-Relativierung propagiert werden. Der Rechtsextremismus-Experte Raimund Lübken beschreibt im Online-Magazin Bell Tower News die dahinterstehende Ideologie wie folgt: So müsse der Mensch sich vegan ernähren, sich weitgehend selbst versorgen, kein vorehelicher Sex, Geschlechtsverkehr nur zum Zwecke der Zeugung und die Mischung mit anderen Rassen ist nicht erlaubt. Es wird die These der Telegonie in den Büchern Megres plausibel gemacht. Nach dieser pseudowissenschaftlichen These hinterlässt der erste Geschlechtspartner in einer Frau Informationen, die bei einer späteren Zeugung mit einem anderen Mann mit ins Erbgut einflößen. Eine apolitische Haltung als Einfallstor in rechtsextreme Welten. Eine vorgeblich neutrale politische Positionierung und ein damit einhergehendes Fehlen einer Abgrenzung nach rechts wird sehr häufig als Einfallstor für rechte Ideologien und Mobilisierungen genutzt. Auch in esoterischen Milieus findet man immer wieder ähnliche Dynamiken. Die Fokussierung auf das eigene spirituelle Selbst eignet sich zudem hervorragend dazu, um zu suggerieren, in einer apolitischen Welt zu leben. Im Jahr 2014 entstanden die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch russische Militäreinheiten. Zwischenzeitlich fanden in über 120 Städten in Deutschland und Österreich Proteste statt. Inhaltlich dominierten vielerorts kremlfreundliche Positionen zum Krieg bis hin zu drastischen Verschwörungserzählungen über den Westen und die NATO. Esoteriker waren an einigen Orten mittendrin, statt nur dabei. Das Leipziger Internetportal NuVisu, betrieben von Frank Höfer, berichtete immer wieder vor Ort von einzelnen Mahnwachen. Über das Portal wird eine Mischung aus rechten, verschwörungsideologischen und esoterischen Inhalten verbreitet. Einige Berichte drehen sich beispielsweise um Kornkreise, das gefährliche Alternativmittel MMS, den esoterisch verschwörungsoffenen Spirit of Health Kongress oder angebliche Komplotte der Freimaurer und Illuminaten. Bei den Klagenfurter Montagswachen vermischten sich Impfablehnung mit Ängsten vor Mobilfunkstrahlung, vegane Ernährung mit Alternativmedien. Auch für alternative Bildungskonzepte wie die Lais-Schule, die laut der österreichischen Bundesstelle für Sektenfragen eine Nähe zum Reichsbürgermilieu aufweist, wurde geworben. Bei diesen Veranstaltungen kamen Friedensbewegte, Hippies, Esoteriker und extreme Rechte zusammen, um gegen gemeinsame Feindbilder, insbesondere Israel, die USA und die NATO, zu protestieren. Einer der Vordenker der neuen Rechten in Deutschland und Chefredakteur des Rechtsextremmagazins Kompakt, Jürgen Elsässer, hielt bei einer Mahnwache in Berlin am 21. April 2014 eine Rede. Nicht links, nicht rechts, sondern vorwärts, sei seine Parole, erklärte er gegenüber dem Tagesspiegel. Andere Redner betonten, dass die Mahnwachen nicht politisch, sondern friedlich sein. Viele der 2020 während der Pandemie initiierten Proteste, die sich zumindest vorgeblich gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen und die Impfung richteten, folgten einer ähnlichen Logik. Während Neonazis und Rechtsextreme das Protestgeschehen an vielen Stellen mitprägten, inszenierte sich Querdenken 711, als sei man gegen jede Form des Extremismus. Im Manifest hieß es allerdings zugleich: Wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei agieren, egal wie sie von Dritten bezeichnet werden. Ähnlich lautende Statements waren von Seiten vieler Corona-Proteste zu vernehmen. Rechtsextreme wurden entweder gar nicht erst wahrgenommen oder eben nicht als Problem gesehen, weil man sich sozusagen quer von allen sonstigen politischen Einstellungen verortete. So liefen dann mancherorts Yogis neben bekannten Neonazis. Und Esoteriker verbreiteten gemeinsam mit QAnon-Anhängern Umsturzfantasien. Verschwörungsideologien. Esoterik ist nicht selten der Türöffner für den Einstieg in die Welt der Verschwörungserzählungen. Innerhalb beider Weltbilder sehen sich Menschen als erwacht, als diejenigen, die über ein Geheimwissen verfügen, das gewöhnlichen Menschen verborgen bleibt. Alles ist mit allem verbunden. Nichts ist, wie es scheint. Und nichts passiert durch Zufall. Manch ein Esoteriker glaubt, die geheimen Zeichen mithilfe spiritueller Erweckungsmomente durchdringen zu können und begibt sich auf eine nach innen gewandte Reise zur Wahrheit. Der Verschwörungsideologe macht hingegen Zeichen einer angeblichen Verschwörung beispielsweise in Politikerreden oder Werbespots aus und sieht sich als weltlicher Wahrheitssucher. Beiden gemein ist die Haltung, die Welt werde durch im Verborgenen wirkende Kräfte gesteuert. Die britischen Soziologen Charlotte Ward und David Vowers warnten bereits 2011 online, sei zunehmend ein Verschmelzen von Verschwörungsglaube und Esoterik zu beobachten. Als Beispiele nennen sie unter anderem den 2007 erschienenen und online millionenfach angesehenen Film Zeitgeist. Sie bezeichnen dieses Phänomen als Conspirituality. Der Begriff ist eine Wortneuschöpfung und beschreibt die Überlappung zwischen Verschwörungserzählungen, Conspiracy Theories und Spiritualität, Spirituality. Ward und Vowers identifizieren zwei Kerngedanken hinter dem Konzept. Erstens, eine geheime Gruppe kontrolliert heimlich die politische und soziale Ordnung oder versucht, sie zu kontrollieren. Und zweitens, die Menschheit durchläuft einen Paradigmenwechsel im Bewusstsein. Anhänger glauben, dass die beste Strategie zur Bewältigung der Bedrohung durch eine totalitäre, neue Weltordnung darin besteht, in Übereinstimmung mit einer erwachten Weltanschauung des neuen Paradigmas zu handeln. In derartigen Milieus heißt es oft, Menschen müssten endlich erwachen, eine Transformation durchlaufen und ihre spirituellen Kräfte wecken, damit die Menschheit eine höhere Bewusstseinsstufe erreiche, um eine vermeintliche Verschwörung aufzuhalten. Eine deutsche bevölkerungsrepräsentative Studie aus dem Jahr 2021 konnte bei 5,1% der Befragten eine starke Neigung zu Conspirituality messen. Ein Beispiel für die Überlappung von Esoterik, Verschwörungsglauben und Themen der rechtsextremen Szene ist das 2009 gegründete norwegische Online-Magazin Nyhetsspeilet. Der Gründer, Frank Aune, ist praktizierender Heiler und Hellseher. Auf der Startseite des Magazins finden sich neben Beiträgen zu außerirdischer Einmischung in menschliche Angelegenheiten und planetarischer Meditation für die Menschheit auch Artikel zum Thema gesetzliches Geldwesen und Hitlers Wirtschaftswunder und die verborgene Geschichte von Rothschild, Khazar-Mafia und Nichtjuden. In Norwegen ist Nyhetsspeilet laut einer Studie aus dem Jahr 2017 eines der wichtigsten Foren für die Verbreitung von Conspirituality. Immer wieder finden sich dort auch antisemitische Verschwörungserzählungen. Conspirituality findet sich aber auch in der QAnon-Blase. QAnon ist eine verschwörungsideologische Gruppierung aus den USA, die von Experten auch als Online-Verschwörungskult bezeichnet wird. Das Prinzip dahinter? Ein gewisser Q postete immer wieder kryptische Nachrichten auf sogenannten Imageboards, also Foren im Netz. Q steht dabei für Q-Clearance, die höchste Geheimhaltungsstufe in einer US-Behörde. Eines der unzähligen Postings lautet zum Beispiel False Flags, POTUS, 100% Insulated, Expect Fireworks, Justice, Q, falsche Flaggen. Der Präsident ist zu 100% isoliert, erwartet ein Feuerwerk, Gerechtigkeit, Q. Die Forennutzer begaben sich dann gemeinsam auf Spurensuche. Aus den kryptischen Posts entstanden ganze Geflechte von Verschwörungserzählungen, in denen der ehemalige US-Präsident Donald Trump zum Retter und Heiland hochstilisiert wird. Rassismus und Antisemitismus sowie eine Ablehnung des Staates sind dabei wiederkehrende Elemente. QAnon wurde medial vielen durch einen Mythos bekannt, demzufolge satanistische Eliten Kinder entführen würden, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsmittel namens Adrenochrom zu gewinnen, was an alte antisemitische Narrative erinnert. Bei der gewalttätigen Stürmung des US-Kapitols im Januar 2021 waren zahlreiche QAnon-Anhänger zugegen. Einige waren sogar bewaffnet. 5 Menschen starben an diesem Tag. Mehrere Polizisten begingen im Nachgang Suizid. Es kam zu unzähligen Festnahmen und Verurteilungen. QAnon-Narrative stießen auch in der esoterischen Wellness-Community auf begeisterte Anhänger. Reichweitenstarke Influencer, die sich zuvor vor allem mit Ganzheitlichkeit und Spiritualität befasst hatten, verbreiteten während der Pandemie QAnon-Inhalte. Mit dem Label Pastel QAnon wird die sehr spezielle Gemeinschaft weiblicher QAnon-Anhängerinnen auf Instagram beschrieben, vornehmlich bestehend aus Lifestyle, Eltern, Fitness, Diät- und Heilmethoden-Influencerinnen. Vor allem das Narrativ angeblich durch Eliten organisierter Kindestötungen erwies sich dort als besonders effektiv. Die Journalistin Marit Langschwager schrieb in der Neue Zürcher Zeitung: Auch die QAnon-Bewegung nutzt die Online-Wellness-Communities, um ihre Inhalte durch Hashtags wie Save the Children oder Do Your Research zu verbreiten. Die im Grunde positiv wirkenden Phrasen verschleiern oft die wahren Ideologien. Marc-André Argentino, Doktorand an der Concordia University im kanadischen Montreal, befasst sich im Rahmen seiner Forschung mit dem Phänomen. Diese Influencer geben ihren gesamten Seiten eine bestimmte Ästhetik und ein bestimmtes Branding und wenden dies wiederum auf QAnon-Inhalte an, indem sie die Botschaften, Videos und traditionellen Bilder, die mit QAnon-Narrativen in Verbindung gebracht werden, abschwächen. Hinter dem Branding und den sanften Farben verbirgt sich jedoch das QAnon, das wir alle kennen, mit allem, was es mit sich bringt. Rassismus, medizinische Covid-Desinformation, Gewalt. Auch wenn Esoterik nicht automatisch rechtsextrem ist, finden sich doch viele ideologische Anknüpfungspunkte für menschenverachtende Ideologien. Ein esoterischer Sozialdarwinismus, der Hang zu Verschwörungserzählungen und ein antimodernes Weltbild können in Kombination mit der Sehnsucht nach autoritären Führern und einer Selbstüberhöhung zu Türöffnern für rechtsextreme Mobilisierung werden. Die Gefahren der Esoterik als Einfallstor, in extrem rechte Welten zu fungieren und dabei zu helfen, solche Ideologien in die Gesellschaft zu tragen, wurden jedoch lange nicht ernst genommen. Die Behörden unterschätzen die Gefahr, die von der rechten Esoterik ausgeht, warnte 2020 auch Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Die Situation wirkt für mich wie damals bei den Reichsbürgern. Man hat die bis zur Tötung eines Polizisten 2016 völlig unterschätzt. Esoterik wird zum trojanischen Pferd für Rechtsextremismus, Verschwörungsglauben und Antisemitismus. Das Wut- und Hasspotenzial in dieser Szene ist erschreckend. Die Gefahren der Esoterik zeigen sich nicht nur in der Überlappung mit Rechtsextremismus, sondern reichen bis zu Gewalttaten. Als im Januar 2021 Hunderte von Menschen das US-Kapitol in Washington D.C. stürmten, stach eine Figur medial besonders heraus. Der QAnon-Schamane. Der 34-jährige Mann, der am 17. November 2021 zu 41 Monaten Haft verurteilt wurde, heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Jacob Anthony Angeli Chansley und stammt aus Phoenix, Arizona. Er gehörte zu den ersten 30 Angreifern, die in das Innere des Parlamentsgebäudes eingedrungen waren. Berühmtheit erlangte er vor allem wegen seines bizarren Äußeren. Ein nackter, tätowierter Oberkörper, Stars and Stripes ins Gesicht gemalt, ein Speer mit US-Flagge in der Hand und Büffelhörner auf dem Kopf. Seine Gesichtsbemalung wählte er bewusst als Bezug zur indigenen Bevölkerung der USA. Sie ist für ihn eine Kriegsbemalung. 2007 war er laut Angaben seiner Mutter aus der US Navy entlassen worden, nachdem er eine Impfung verweigert hatte. Jake Angeli wähnt sich im spirituellen Krieg auf der Seite der Engel, wie er 2020 in einem Interview mitteilte. Auf seinem Twitter-Account war zu lesen, dass er ein spiritueller und politischer Berater, schamanischer Praktiker, Autor, energetischer Heiler, ordinierter Minister, Wahrheitssucher und Diener Gottes sei. Im Gefängnis verweigerte Angeli nach Angaben der Boulevardzeitung New York Post eine lange Zeit lang die Nahrungsaufnahme mit der Begründung, das Essen sei nicht bio. Gehen wir nun aber ein paar Jahre zurück. Mehr als 2000 Menschen protestierten 2019 in Phoenix, Arizona, um die Regierungschefs der Welt aufzufordern, eher gestern als morgen Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise zu ergreifen. Eine Person fiel bei diesen Protesten auch damals ins Auge. Mit schwarz bemaltem Gesicht und Büffelhörnern auf dem Kopf sichtete man nämlich auch dort den QAnon-Schamanen. Alle Menschen hier haben Leidenschaft und Seele, schwärmte Jake Angeli begeistert über die Proteste. Nicht viele Leute wissen, was die globale Seele ist. In seiner Hand hielt Angeli ein Protestschild, auf dem zu lesen war: Die Pole verschieben sich. Die Eiskappen schmelzen. Das ist Ragnarök. Es ist Zeit, endlich aufzuwachen. Der Begriff Ragnarök stammt aus der nordischen Mythologie und meint die Sage vom Untergang der Götter, begleitet von einem verheerenden Kampf mit dem Bösen, aus dem schlussendlich eine neue Ordnung hervorgehen soll. Das Streiten gegen die Klimakrise, für Angeli ist das offenbar eine Art mystisch aufgeladener, apokalyptischer Endzeitkampf. Diese esoterischen Versatzstücke gehen bei ihm einher mit Trumpismus und gefährlichen Verschwörungserzählungen. Wohin eine solche Ideologie führen kann, verdeutlicht die Erstürmung des US-Kapitols leider sehr eindrücklich. Paradoxerweise war zudem Donald Trump für vieles bekannt, nicht aber für ein besonderes Engagement für Umweltschutz, sondern vielmehr das Gegenteil davon. Der QAnon-Schamane ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Esoterik und Verschwörungserzählungen eine toxische Mischung bilden können. Der Fall Angeli verdeutlicht zudem die Gefahren einer rechten Umdeutung von Naturschutz. Eine solche Neuformulierung des Umweltschutzes hat sich bereits in verschiedenen Formen in der US-Rechten verzweigt und reicht von bewaffneten Prepper bis hin zu den vage mystischen Wellness-Praktikern, die durch die Verbreitung falscher Behauptungen über die Wirksamkeit von Covid-19-Impfstoffen zur Berühmtheit gelangt sind, schreibt der Journalist Oliver Millman im britischen Guardian. Zu diesen verschwörungsideologischen Wellness-Praktikern gehören laut Blair Taylor, Programmdirektor am Institut für Soziale Ökologie in Vermont, auch diejenigen, die eine Faszination für den ökologischen Landbau, die Wikingerkultur, extreme Verschwörungserzählungen wie QAnon und eine Ablehnung von Wissenschaft und Vernunft zugunsten der Entdeckung eines authentischen Selbst kultivieren. Diese unterschiedlichen Facetten sind Taylor zufolge alle in Jake Angeli verkörpert, dem sogenannten QAnon-Schamanen, der zu den Randalierern gehörte, die am 6. Januar das US-Kapitol stürmten. In Deutschland gab es ähnliche Fälle. Karl B. erlangte internationale Bekanntheit als Nazi-Druide. B. trat öffentlich wie die Figur Gandalf aus der Filmtrilogie Herr der Ringe auf, eingehüllt in weiße Gewänder mit langem rotem Umhang und grauem Rauschebart. Im russischen Facebook-Pendant vk.com präsentierte er sich als Druide, Priester, Lehrer, Heiler und schrieb, sein Selbsterhaltungstrieb sage ihm, dass er Juden und Moslems vernichten müsse, bevor diese meine Sippe oder meine Familie vernichten. Prominente Namen der Anastasia-Bewegung hatten den Reichsbürger zu Veranstaltungen geladen, berichtete Infosekta. In der Rechtsextremismusforschung hat sich für die Beschreibung eines esoterisch rechtsextrem geprägten und vorgeblich an Umweltschutz interessierten Weltbilds der Begriff Ökofaschismus etabliert. Den Begriff gilt es mitunter aber mit Vorsicht zu nutzen, denn nicht jeder versteht darunter das Gleiche. Im englischsprachigen Kontext bezeichnet Ecofaschism eindeutig eine gefährliche Spielart des rechtsextremen Faschismus. Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel beschreibt dies wie folgt: In diesem Denken wird die Natur zu einem mythischen Eigenwesen verklärt. In dieser Weltsicht besteht die natürliche Ordnung darin, dass jedes Lebewesen und damit auch der Mensch einen fest zugewiesenen Ort hat. ÖkofaschistInnen argumentieren so gegen Migration und die Vermischung verschiedener Kulturen. Im deutschsprachigen Diskurs wird der Begriff hingegen häufig von radikal-konservativen oder rechtsextremen Kräften verwendet. Dabei geht es zum Beispiel darum, liberale klimaaktivistische oder ökologische Bewegungen zu diskreditieren. Eine Sitzblockade von Fridays for Future avanciert dabei zu einem vermeintlich terroristischen Akt und Gesetzesänderungen für die Einhaltung von internationalen Klimaabkommen werden als Vorboten eines angeblich grünen Ökofaschismus gewertet. Verknüpfungen zwischen Rechtsextremismus, Esoterik und vorgeblich ökologischen Positionen sind nicht neu, könnten aber gerade im Zuge des Kampfes gegen die Klimakrise in Zukunft noch präsenter werden. Die Sinus-Studie über rechtsextremistische Einstellungen bei den Deutschen befasste sich bereits 1981 mit eben diesen Verbindungen zwischen rechtsextremer Szene und Ökologiebewegung. Gemäß der Untersuchung sind Aberglaube und regressive Öko-Leitbilder in rechtsextremen Einstellungsräumen fest verankert. Die für regressive Öko-Leitbilder beispielhafte Aussage: Nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere Rasse muss rein erhalten werden, bewerteten damals 12% der Westdeutschen als vollkommen richtig und weitere 27% als zumindest teilweise richtig. Insgesamt kam die Studie zu dem Schluss, dass es unter der westdeutschen Wahlbevölkerung 2% Öko-Rechte gab, die eine sehr kleine, aber eigenständige Gruppe bilden. Aufgrund der Anziehungskraft des ökologischen Denkens in der Gesamtgesellschaft, resümierten die Autoren, gewinnt ihre Ideologie jedoch zunehmend Einfluss auf die Inhalte des klassischen Rechtsextremismus. Bereits 1996 warnte die Soziologin und Politikerin Jutta Ditfurt vor den Gefahren des spirituell geprägten Ökofaschismus. Esoterik und Faschismus überschneiden sich in der scheinbaren Entpolitisierung des Menschen, die sie tatsächlich für reaktionäre Politik öffnet, dem knallharten Ego-Kult, der Unterwerfung vor dem Jenseits, dem Kosmos oder einem Führer und in einer vollständig antisozialen, antihumanistischen und antiaufklärerischen Orientierung. Abschließend bleibt nur zu sagen: Esoterik, New Age und Mystizismus sind nicht automatisch faschistisch oder rechtsextrem. Auch innerhalb dieser Szenen gibt es Gruppen, die sich klar nach rechts abgrenzen, manchmal sogar gegen erbitterte Widerstände aus den eigenen Reihen. Trotzdem ist es wichtig, die Verbindungslinien zu kennen. In Teilen der Esoterik-Szene tief verwurzelte Weltbilder schlagen subtil Brücken zu menschenverachtenden Positionen und Gruppierungen. Gewisse ideologische Versatzstücke machen die Esoterik an verschiedenen Stellen kompatibel mit völkischem Denken, Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Rassismus. Gerade dann, wenn man sich in esoterischen Milieus bewegt, sollte man diese Anknüpfungspunkte kennen.
Ich hoffe, dieser kleine Auszug hat euch gefallen. Wenn ja, das Buch gibt es ab sofort auch als Taschenbuch beim Buchdealer eures Vertrauens. Und zwar zum schmalen Preis von 14 Euro. Oder ihr könnt euch das Ganze natürlich auch als Hörbuch besorgen. Wie immer freue ich mich außerdem, wenn ihr etwas in den Support-Hut werft. Das geht entweder per Banküberweisung, PayPal oder Steady. Ganz besonders freue ich mich natürlich über Daueraufträge, denn das hilft mir, langfristig zu planen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder auf denkangebot.org. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.